Turn the radio on and give it ample time to warm up.
Radio U-Ton.
Sie hören Radio U-Ton. Das Programm der Selbsthilfegruppe Anonymer Radiomacher.
Radio U-Ton. Ja, hallo bei Radio U-Ton, sagt Günter Friesinger. Heute mit einem Gast, nein, zwei Gästen.
Zwei Gästen.
Der eine Gast in, nein, nicht Personalunion, sondern...
Nein. Nicht Personalunion.
Ich sage auch nicht das grinige Wort Mastermind.
Nein, du wirst auf keinen Fall Mastermind sagen.
Ach gut, Johannes Grenzwurtner von Monochrom.
Schönen guten Tag, guten Abend.
Und auf der anderen Seite Max of Prey.
Hallo, dafür bin ich ein Mastermind, und zwar Markus Zalotnik von Max of Prey.
Gut.
So ist es.
So. Der Grund, warum Monochrom heute wieder mal zu Gast ist, ist ja schon das zweite Mal heuer, ist, es gibt ein neues Unding von Monochrom.
Jawohl.
Aber
Unding ist überhaupt so ein Unwort.
Aber ich
jetzt haben wir schon zwei, Unding und Mastermind. Auf wie viele Wörter wir noch kommen werden in dieser Sendung.
Gutmensch.
Gutmensch.
Aber sag jetzt mal, was ist Monochrom? Das könnte den einen oder anderen Hörer geben, der es nicht
kennt. Was ist Monochrom? Das ist eigentlich eine falsche Frage.
Wieso?
Das ist eigentlich eine richtige Frage, aber es ist schwer zu beantworten. Ja, Monochrom gibt es in der Form eigentlich schon seit 12 Jahren mittlerweile, fast 12 Jahren. Monochrom ist eine per Definition Kunst, Theorie und Bastelneigungsgruppe. Und es ist halt wirklich schwer festzumachen, was Monochrom ist. Wir haben uns halt zur Aufgabe gestellt, interessante, spannende Projekte zu machen. Manchmal gelingt uns das ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Wir sind also im Kern zu sechst und kommen aus unterschiedlichen Bereichen. Also die Evelyn zum Beispiel ist Linguistin, der Frankie ist eigentlich Elektrotechniker, ich komme eher aus der philosophischen Richtung, der Harald ist Saxophonist und Informatiker und so weiter und so fort. Es gibt so einen Haufen Leute, die da mitmachen und dementsprechend unterschiedlich sind unsere Projekte. Also wir haben lange Zeit Kurzfilme gemacht, wir machen Ausstellungsprojekte, wir waren immer auf der Biennale São Paulo 2002 als nationale Repräsentanten von Österreich eingeladen, richtig, für den Herrn Morak, Jemine. Und so Geschichten halt. Ja.
Und das nächste große Projekt ist Udo 77, da kann man sich noch nichts drunter vorstellen.
Und es ist wirklich ein Großprojekt, weil, also wir haben nie ein Projekt gemacht, das über 6 Monate Produktionszeit hinausgegangen ist. Das wird auch bei diesem Projekt hier nicht überboten. Wir haben bei der Biennale nur 6 Monate gehabt. Wir haben auch nur 6 Monate für unsere Ausstellung über elektronische Musik im Klangturm in St. Pölten gehabt. Und auch für Udo 77 haben wir nur 6 Monate. Und dafür ist es eine ziemlich große Produktion.
Die Produktion ist was Autobiografisches.
Na, autobiografisch nicht. Es ist was Biografisches. Mhm. Es handelt sich um den Versuch, ein Musical über Udo Proksch zu machen.
Das ist aber noch nicht das, oder das ist nicht das erste Mal, dass Monochrom was Autobiografisches oder Biografisches gemacht hat.
Ja, nein, es ist so. Monochrom hat eine eigenartige Herangehensweise an die Dinge. Also wir versuchen, die Sachen ein bisschen zu verschlüsseln und zu kodieren, die wir tun. Und wir haben, das habe ich jetzt deswegen ausgesucht, weil es natürlich im Radio besonders gut kommt, auch Musik zu spielen. Wir haben uns eine Zeit lang mit einer ganz interessanten Frau auseinandergesetzt, Bertha Lösel-Wieland-Engelmann. Das ist eine Germanistin gewesen und da ist schon komisch, ein Lied über eine Germanistin machen, schon was Eigenartiges eigentlich. Aber nein, wir haben doch uns sehr interessiert für diese Biografie und ich rede am besten gar nicht viel mehr, weil bei diesem Stück gibt es ja eh so eine Art Intro-Teil davor, der komischerweise auch von mir gesprochen wird, der ein bisschen erklärt, warum es uns da gegangen ist. Nach wie vor ist Wissenschaft eines der repräsentativen Ideologiemedien der bürgerlichen Gesellschaft. Trotz der feministischen Interventionen der letzten Jahre besteht ihre wesentliche Funktion noch immer darin, bestehende Machtverhältnisse zu sichern, sie durch sogenannte Objektivität zu verschleiern. Ein Beispiel dafür ist die Nibelungenliedforschung. Dort kann man sich bis heute nicht darüber einig werden, ob der Text nun von einem Ritter, einem Spielmann oder einem Kleriker verfasst wurde. Es liegen 2 handschriftliche Fassungen vor, eine frauenfreundlichere und eine frauenfeindlichere. wobei letztere natürlich bislang als die ursprünglichere galt. Bertha Lösel Wieland Engelmann wurde am 25. Jänner 1924 in Nordböhmen geboren. Der männerbündlerische Wissenschaftsbetrieb vereitelte jedoch ihre germanistische Karriere. In ihrem trotzdem verfassten Aufsatz »Die wichtigsten Verdachtsmomente für eine weibliche Verfasserschaft des Nibelungenlieds« vertritt Lösel Wieland Engelmann die These, dass das Nibelungenlied von einer Frau, genauer einer Niedernburger Nonne, stammt. Damit stieß Lösel Wieland Engelmann in der Fachwelt allerdings auf taube Ohren. Die unbekannte Nonne und Bertha Lösel Wieland Engelmann sind damit Schnittstellen einer zweiten weiblichen Literaturgeschichte, die immer noch nur rudimentär vorliegt. Lassen Sie diese Gefühle zu.
Thank you. Nibelungenlied heißt der Aufsatz von Bertha Leselwil, ein Engelmann, so kontrovers,
so kontrovers,
wie interessant.
Seit es Menschen gibt, gibt es Wissen. Ich aber habe gelernt, wichtig ist nicht, was man wissen will, sondern warum man es wissen will. Der Mensch, so sagt man, wird nämlich verschwinden, wie am Meerufer ein Gesicht im Sand.
Ja, da klingt er aus, der feministische Schlager.
Genau, das war unser Versuch, sich an feministische Zeitgeschichte über den volkstümlichen Schlager anzunähern.
Vom feministischen Schlager zum Wissen über Uta Brocksch hin zum Musical.
Ja, naja, es ist so, dass biografisches Arbeiten ja immer ein Problem ist und eine der zentralen Fragen, die wir ja auch mit dem Musical stellen, ist, ob biografisches Arbeiten überhaupt möglich ist. Es gibt eine lange Tradition in unserem Land, was Musicals betrifft, Elisabeth und weiß Gott, was alles noch. Mozart, mein Gott. Mein
Barbarella.
Gott, mein Gott. Barbarella ist ja, es ist kein biografisches Arbeiten, auch
nein,
wenn es vielleicht
nicht
irgendwann mal geschehen
Falco,
wird.
Falco,
Falco,
Hundertwasser.
Ja, es gibt da genug Geschichten halt. Und da ist immer die Frage halt, wie nähert man sich sowas an halt? Und Monochrom ist ja der Meinung, dass biografisches Arbeiten an sich eigentlich nicht wirklich möglich ist, wenn es schon sowas wie Geschichtsschreibung ja eigentlich gar nicht geben kann, weil es ja immer eine Frage der Perspektive ist, wer die Geschichte schreibt, wer sie, ist es die Verlierer oder die Gewinnergeschichte und so weiter und so fort. Also Biografie und Geschichte sind zwei Sachen, die schon sehr problematisch an sich sind. Und noch viel problematischer ist es, ein Leben, das so unglaublich divers und schizophren und verquer und verschwörungsbeladen ist, wie das von Uta Brocksch. Da stellt sich die Frage, wie kann denn das überhaupt funktionieren? Wie kann man sich dem annähern? Und ich kann natürlich leider nicht allzu viel verraten,
nein,
wie wir das geschafft haben.
Ein kleines wenig, bisschen kannst du schon. Den ein oder anderen Schwank aus dem Leben von Uta Brocksch.
Den ein oder anderen Schwank aus dem Leben von Uta Brocksch. Na gut, ich muss jetzt natürlich auch davon ausgehen, dass da Leute vor den Radioapparaten sitzen, die noch nie was von Uta Brocksch gehört haben. Also Uta Brocksch war, wie soll ich sagen, das große Enfant terrible der 60er und 70er und auch 80er Jahre in Österreich, der geheime Präsident des Landes vielleicht am ehesten. Uta Brocksch, Kind der Nachkriegszeit, hat sich dann zu einem Art, also einem Brillenindustriellen hochgearbeitet, hat mit Erika Blua ein Kind gehabt. Da gibt's die wüstesten, absurdesten Geschichten. Er hat ganz eigenartige Kunstexzesse betrieben, war immer bewaffnet, hat in Cafés herumgeschossen, hat dann, für was er ziemlich bekannt wurde, dann als Mitbegründer den Club 45 geleitet, der sowas wie eine zuerst großkoalitionär angelegte und dann eher SPÖ-lastige Schaltzentrale der Macht wurde, weil alle großen SPÖ-Funktionäre drin saßen und dort
daran,
natürlich Networker war.
Genau, er war der Networker. Man könnte eigentlich sagen, er hat Networking, politisches Networking eigentlich erfunden.
In Österreich würde ich mal sagen, in diesem Ausmaß auf jeden Fall. Ich meine, Networking ist eine ganz klare Geschichte, in allen Szenen funktioniert sowas. Aber es war doch eine ganz eigene Qualität und, für Österreich und für diese Szene und für das kleine Land. Und er kannte ja wirklich jeden. Also Brocksch wusste genau, wer was hat und wer was braucht und hat die Leute dann zusammengebracht. Und der Herr Bretter-Ebner, der sich ja dann daran gemacht hat, den Udo sozusagen aufs Kreuz zu legen und rauszufinden, was da alles gelaufen ist, der hat es dann sozusagen tatsächlich auch geschafft, wobei ich jetzt dazu sagen muss, dass Hans Bretter-Ebner ja eher aus dem rechten politischen Spektrum kommt, das mir nicht so angenehm ist, aber was soll ich sagen, er hat dann trotz allem geschafft, den sogenannten Fall Lucona aufzurollen.
Genau. Das war ja auch einer der größten Skandale in Österreich, der Fall Lucona, worüber auch er mehr oder minder gestolpert ist.
Ja, gestolpert. Also er hat sich schon ziemlich rein verbissen. Also ich glaube schon, dass das Proksch der große Fetisch von Bretter Ebner war, dem er dann lange Jahre hinterher war. Ich kann es nur kurz erzählen. Es war so, dass Udo Proksch mit seinen zahlreichen Verbindungen überall hin und seinen quasi auch mafiösen Geschichten dann eine Sache durchziehen wollte. Da ging es darum, dass Schiff Lucona mit angeblich einer Uranerzaufbereitungsanlage, einer Atomwundermaschine, die den radioaktiven Abfall neutralisieren kann und weiß Gott, was für Zeug obendrauf. Das Ding wollte er im Indischen Ozean mit 12 Leuten drauf versenken und von diesen 12 Leuten haben es aber 6 Leute überlebt. Und irgendwie kam das dann natürlich ins Rollen, weil das Ding natürlich für 212 Millionen Schilling bei der Bundesländerversicherung versichert war. Und natürlich auch RIC versichert, die Bundesländerversicherung bei Lloyds im UK und so weiter und so fort. Und das löste dann diesen sogenannten Fall Lucona aus, weil Proksch eigentlich bis ins Jahre 1990 hinein straffrei geblieben ist. Also dieses Netzwerk der Macht, wie auch dann der zweite Bestseller von Bretter Ebner hieß, dieses Netzwerk der Macht, in dem Proksch da seine Fäden gezogen hat, hat Proksch ziemlich lange Jahre davor bewahrt, gerichtlich verfolgt zu werden. Und das ist natürlich auch ein Politikum gewesen, weil die Bundesländerversicherung war eine schwarze Angelegenheit und das Netzwerk, in dem Proksch drin saß, war eine rote Angelegenheit und da ging es natürlich zack, zack. Also aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, das ist bei all meinen Verwandten am Nachtkastel gelegen, der Fall Lucona damals, Ende der 80er Jahre, weil das halt auch eine schöne Möglichkeit war, für die konservativen Teile der Bevölkerung sich endlich über die Roten herzumachen und zu sagen, naja, da schaut's mal die Salonsozialisten, was die alles aufgeführt haben und so. Das war natürlich ein großes Ding, Zeitgeschichte. Wenngleich man natürlich auch sagen muss, dass der Fall Lucona natürlich eigentlich nicht der größte Skandal der Zweiten Republik war, weil der größte Skandal war eigentlich die Noricum-Affäre, dass da aus höchsten Politikerkreisen Waffen in den Irak verkauft werden, hat schon eine andere Qualität als ein simpler Versicherungsbetrug, auch mit wenn 6 Leute dabei umkommen. Aber insofern ist es, wie ich schon gesagt habe, alles eine Frage der Betrachtungsweise und wer Geschichte schreibt und warum, ist klar.
Ich würde sagen, wir machen ein kleines Musikbreak. Was wir jetzt da gehört haben, war das sogenannte, also intern, Aerobic-Lied. Das war einer der Gewinner des Soundbarks, denn Monochrom macht zwar einerseits selber Musik, das hat man am ersten Stück schon gehört, lässt aber auch Musik schreiben für sich. Und das war jetzt auch im Zusammenhang mit dem Musical Udo 77.
Genau, wir sind des freundschaftlichen Outsourcings mächtig. Ja, das war ein Stück von Peter Dusel, war das. Die Musiknummern des Musicals Udo 77, das sind jetzt ungefähr 17, glaube ich, je nachdem, was man, wir haben auch sehr kurze Stücke dabei, die gar nicht so Stücke sind, sondern eher sagen, so eine Art Jingles, die wir im Stück verwenden werden, aber wir haben ungefähr 17 Nummern und wir haben 3 Nummern davon outgesourced über den FM4 Soundpark, wo wir einen Wettbewerb ausgeschrieben haben und eigentlich nur in Angaben oder den Liedtext sozusagen hingepostet haben und die Leute konnten die Stücke dann komponieren und schicken und wir haben uns dann die 3 schönsten Nummern ausgesucht. das vorher war, sagen die Vorgabe, eine Aerobic-Nummer zu schreiben. Das ist also bravourös in dieser quasi Loveboat-artigen Weise von Peter Dusel ausgeführt worden. Großartig. Applaus. Und wenn ich gleich überleiten darf, wir haben in Personalunion die Gruppe Max of Prey hier sitzen, wenn ich das so richtig sage.
Ja, das stimmt schon so.
Stimmt schon so. Schön finde ich ja, dass es ja ein Counter-Strike-Name ist. Max of Prey hast du mir ja mal erwähnt gegenüber.
Ja, prinzipiell stammt dieser Name aus meiner Netzwerk-Totschieß-Spielvergangenheit. Max of Prey bedeutet maximale Ausbeute und irgendwie wurde mir dieser Name gegeben und den habe ich eben darauf übertragen.
Wunderbar. Und ja,
die Vorgaben bei dem Stück
waren. Die Vorgaben beim folgenden Stück, also bei dem Stück, wo bravourös Max of Prey gewonnen hat, das ist ein Lied, das so ein bisschen das Nicht-Ankommen gegen Proksch ein bisschen noch erläutern soll. Es geht darum, dass Proksch ja im Wesentlichen alles erlauben konnte. Er konnte, war ja ziemlich ein Militärfan, der hat irgendwie in den Cafés an die Decke geschossen und da kam auch nichts Großartiges dabei raus, weil finanzielle Rechnung konnte er gleich begleichen und das war halt einfach so, das war halt der Proksch ganz einfach. Was wir auch ein bisschen so in dem Lied gedeutet haben, dass der Proksch schon irgendwie immer gesucht hat, Leute, die ihm Parole bieten können. Also und das deswegen auch das Zitat aus dem Lied, lauft's doch nicht weg, wann ich schier's, seid es denn fliegen, wann ich schier's. Mhm. Also sagen, dieser natürliche Check hat bei Proksch gefehlt, weil er sich einfach alles erlauben können und ist deswegen auch immer dreister geworden, auch in seinem Umgang mit dem Sozialen. Mhm. Und ich würde sagen, wir spielen's doch mal,
wir
oder?
Wir spielen's doch einfach, ja. So ist, wir können es leider nicht ausspielen, aber es gibt ja die Möglichkeit, einerseits weitere Informationen über den Max of Prey abzufragen. Hast du eine Homepage oder eine E-Mail? Oder?
Meine Homepage ist im Moment im Aufbau. Meine E-Mail-Adresse ist max-, also quasi so ein Unterstrich.
Underscore, danke.
Also max, max underscore, of underscore, prey, P-R-E-Y, @aon.at. Und ich habe natürlich auch eine Soundpark-Page.
Genau, auf der Soundpark-Page ist das auch als neueste Nummer, glaube ich, herunterzuladen. Oder gibt es mittlerweile schon eine neuere?
Die kommt bald.
Die kommt bald, wunderbar. Also fm4of.at/soundpark und dort natürlich in der Liste dann Max of Prey suchen.
Genau. Der Johannes ist ja jetzt jeden Tag im Rabenhof, wo ja auch Udo 77 aufgeführt
wird. Ich sehe keine Sonne, ich sehe nur Rabenhof.
Was gibt es dort zu sagen? Premiere, Schauspieler,
was gibt's zu sagen? Also,
URLs,
Karten. Sehr, sehr spannend und interessant, das Projekt zu machen. Es ist auch das erste Projekt, wo wir wirklich auf professionelle Sänger und Sängerinnen und Schauspieler und Schauspielerinnen zurückgreifen. Wir haben auch eine Audition gemacht und da haben wir vier Schauspieler und Schauspielerinnen ausgesucht, nämlich Sonja Romay, die auch mit Miriam Unger in einigen Filmen mitgespielt hat. Anna Behne, die ist Koloratursopranistin, also eine wunderbare, wunderschöne Stimme. Dann der großartige Lukas Sartori. Und ein ganz ein netter, der Christian Strasser, der ganz wunderbar seine Rolle spielt.
Und natürlich monochrom, in deiner Person und in der Person von Harald Humolka-List.
Genau, also um es nochmal zu konkretifizieren, es gibt sowas wie eine Rahmenhandlung, die aber nur 5% der Handlung ausmacht. Die spielen wir, also der Harald und ich, und die eigentliche Haupthandlung, unsere großartigen Schauspieler und Schauspielerinnen. Und es gibt natürlich auch mehrere andere Musikstücke. Natürlich sind die insgesamt 17, wie ich bereits erwähnt habe. 3 sind über den Soundpark eingelangt, wo ja auch Max of Prey jetzt gerade da sitzt. Und die anderen haben wir an gute Bekannte und Freunde sozusagen outgesourced. Also da macht zum Beispiel der Matthias Kertal von Mika was macht was der Otto Europa, früher als Artefakt bekannt, macht was. Es gibt die Leute von Blockwerk, also 2 Leute von Blockwerk, machen was. Artyom Denisov hat eine ganz großartige, Van Halen-artige Prog-Hymne geschrieben. Sehr schön. Tuna Kangolini zu erwähnen, das wird wahrscheinlich einigen Leuten da was sagen als Begriffe der österreichischen Elektronikszene. Ich kann ja gar nicht alle aufzählen, die mitmachen, aber es ist eine schöne Nummer.
Sag noch, wo man Infos herbekommt.
Folge. Wo kriegt man Infos her? Über den Rabenhof, die Rabenhof-Homepage www.rabenhof.at oder über www.monochrom.at/udo77.
Die Premiere ist, glaube ich, am 15. September.
15. September, das ist ein Mittwoch. Ich wer wirklich Lust hat zu kommen, ich kann natürlich immer nur die Premiere empfehlen, weil ich glaube, das ist dann eine schöne Schlussgeschichte, wenn dann wirklich alle 50 Leute auf der Bühne stehen, ganz am Schluss, beim Schlussapplaus, die mitgearbeitet haben. Ist ein riesiges Projekt, also alleine, wenn man die Musiker und Musikerinnen hernimmt, die Leute, die daran geschrieben haben, die Schauspieler, es ist ja echt ein Haufen, die Visuals, da haben wir also ein eigenes dreiköpfiges Team in Graz sitzen, wo da Daniel und Annika von Monochrom das in erster Linie betreuen. Das wird auf der Visual-Seite auch schon sehr schön werden. Und ich kann nur empfehlen, kommt zur Premiere oder kommt zwar noch immer. Es wird insgesamt 9-mal gespielt bis Mitte Oktober. Ja. Und was soll ich mehr sagen?
Letztes Lied, 1968, auch Gewinner des Soundbar Contestes.
Das ist eine sehr schöne, eine heroinartige
wir werden's leider nur mehr
Krautrock-Nummer
hören. Und ich sage danke fürs Kommen.
Von From Beyond Incorporated ist das, dieses Lied. Auch großartig.
Ciao, Papa, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1968. Die Paradigmen verschieben sich. Dass das klar ist. Es rumst und scheppert im Karton. Die Jugend der Welt spuckt den Eltern der Welt ins Gesicht. Die Grundstruktur der Welt zerschlagen, dass das klar ist. Alle Bereiche des Lebens umwälzen, politisch und privat, und zwar am besten gleichzeitig. Wie geht es euch damit?